Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Extraprobe, eurem Core-Podcast von und mit Robert Schad
und Karl Hensel.
Ja, lieber Robert, da sind wir mal wieder. Quasi, wir könnten eigentlich in so einen Staffelbetrieb schon übergehen. Es sind immer so ein paar Lücken dazwischen, dann kommen mal wieder Folgen.
Nenn es Staffeln, aber meiner Meinung nach setzen sich Staffeln auch aus mehreren Folgen zusammen. Könnte es sein, das sind so kleine Miniserien, die wir jeweils drehen. Miniserien.
Oder so, ja.
Ja, wobei die letzte Staffel schon eine gewisse Länge hatte, ne? Also wenn man, unser Adventsprojekt als jeweils eine Folge pro Tag betrachtet, war das eine ganz schön umfangreiche Staffel.
Das war umfangreich, ja. Ja, lieber Robert, wie befindest du dich denn?
Ich befinde mich, ja. Also wir sitzen hier, während die Aufnahme ist, ich am Ende meiner Sommerpause, du am Anfang deiner Sommerpause. Mhm. Das ist ja dieses Jahr durch die Ferienrotation in den verschiedenen Bundesländern hier und da ein bisschen besonders. Ja. Und bei mir geht es Schritt für Schritt langsam wieder los. Ich hatte eine schöne Sommerzeit, hatte sogar auch wirklich Zeit, ein bisschen in Urlaub zu fahren, dieses Mal ganz alleine. Hab den aber für mich genutzt, um eben zum einen zu wandern und gleichzeitig mich auch weiter zu bilden in einer meiner Leidenschaften, vor allem meiner musikalischen Leidenschaften. Und ja, ich glaube, die Zeit habe ich gut genutzt und jetzt fängt der Betrieb langsam Schritt für Schritt wieder an. Das ist insofern angenehm, als dass es eben nicht mit allen Chören gleichzeitig wieder losgeht, sondern einer nach dem anderen. Und das heißt, man kommt langsam aber sicher wieder rein in den Betrieb, aber Planungen und Schreibtischarbeit ist natürlich schon voll am Laufen, das brauche ich dir nicht erzählen. Besser gesagt, brauche ich dir das nicht erzählen, weil du das jetzt gerade erstmal für mehrere Wochen und Monate hinter dir hast und jetzt erstmal hinter dich lassen kannst, nehme ich mal an, oder?
Das stimmt. Ich habe meine Saison abgeschlossen mit einem wunderbaren großen Konzert mit dem Uni-Orchester und Chor, womit ich mich dann vom Uni-Chor verabschiedet habe. Mendelssohns Elias in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck, ganz große Erfahrung. Und jetzt komme ich gerade gestern zurückgekommen von einer Probenfreizeit mit der Knabenkantorei in Lübeck, womit dann dort auch meine Vertretung endet. Ich war ja dann letzten November eingesprungen, nachdem mein Nachfolger dort kurzfristig weg war. Und tatsächlich beende ich damit vorerst meine Chorleitungstätigkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch qualifiziert bin, hier in diesem Podcast zu sitzen. Ich werde jetzt das Ganze aber von der Seitenlinie beobachten.
Ich wollte gerade sagen, du machst halt jetzt den Schweinsteiger oder den Lothar Matthäus, genau, oder wie sie alle heißen. Also wenn jetzt aktiv mit dir nichts mehr anzufangen ist, dann wärst du halt großer Experte und hast eigentlich wesentlich mehr dazu zu sagen als davor.
Genau, reiße wesentlich größer den Mund auf. Nein, ich meinte eigentlich mit der Seitenlinie auch eher, dass ich ja weiterhin musikalisch unterwegs bin, aber eben als Sänger und demzufolge natürlich auch weiterhin mit Chören und Chorleitung irgendwie zu tun haben werde, nur eben nicht unbedingt in der ausführenden Position, wobei auch das natürlich sicherlich mache ich gerne mal eine Vertretung oder hier und da ein Projekt, aber meine regelmäßigen Chorleitungsaufgaben sind sozusagen erstmal abgegeben und ja, da werde ich natürlich immer gefragt, was ist das jetzt endgültig, was bedeutet das, aber ich will so ein bisschen erklärt, es gibt einen britischen YouTuber, den ich sehr mag, Tom Scott, der so, glaube ich, auch YouTube, also diesen Bereich von YouTube, wo es so um Infotainment, nennt man das, glaube ich, heute geht, ne, also wo man eigentlich Dinge vermittelt kriegt, aber auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise maßgeblich mitgeprägt hat, und der hat jetzt auch irgendwie nach 10 Jahren jede Woche ein YouTube-Video hochladen gesagt, ich mache jetzt mal, also 10 Jahre habe ich ja jetzt noch nicht jede Woche Chorproben gemacht, aber ich mache jetzt mal ein Sabbatical von unbestimmter Dauer mit der Option, dass es auch bald wieder enden kann, aber auch mit der Option, dass es halt ein bisschen dauert. So würde ich das mal bezeichnen.
Das heißt, wenn irgendwo ein Fahrrad am Straßenrand steht, schwingst du dich drauf, weil du noch Fahrrad fahren kannst. Sowas verlernt man ja nicht so schnell, das meine ich.
Sowas verlernt man, glaube ich, nicht so schnell, ja. Also das ist natürlich auch ein spannendes Thema, könnte man sich mal Gedanken drüber machen. Also wie das mit Chorleitung ist, ne? Also ich glaube, es gibt Sachen, die kann man wahrscheinlich schon nicht verlernen, aber da braucht man dann wieder ein bisschen was zum Reinkommen. Aber wenn ich mir so überlege, was sind Kompetenzen, die man sowieso erst in der Arbeit mit den Chören Learning by Doing erworben hat und was sind Kompetenzen, die man wirklich lernen musste im eigentlichen Sinne, in Anführungszeichen, ja, dann würde ich ja fast behaupten, der Anteil der Sachen, die man ohnehin erst durch das Machen gelernt hat, ist so groß, dass ich auch vermute, dass sich das so über das Machen eingeschliffen hat, dass man das nicht so leicht verlernen kann.
Es ist ja letztlich was uns im Studium auch schon gesagt wurde. Also der Großteil dessen, was wir arbeiten, den lernen wir im Studium selber nicht. Da müssen wir uns selber darum kümmern, dass wir das, was wir theoretisch und technisch im Studium lernen, dann auch in der Praxis angewendet bekommen. Deswegen wurde uns ja auch schon zu Studienzeiten immer empfohlen, sucht euch Chöre, sucht euch Ensembles, macht euch Ensembles, damit ihr das lernt. Also, und deswegen meine ich also, ich glaube, wie du eine Probe hältst und wie du Kontakt zu Leuten aufbaust und wie du eine Chorgemeinschaft geformt bekommst und alles, das verlernst du nicht so schnell, wenn du es jetzt vor allem doch schon einige Jahre lang gemacht hast. Und ich weiß nicht, also bei dir kann das doch schon auch auf 10 Jahre kommen, oder nicht?
Ja, na klar, aber jetzt nicht, glaube, also ich wollte mich jetzt nicht mit Tom Scott vergleichen, der irgendwie mehrere Millionen Follower auf YouTube hat, deswegen habe ich das so vorsichtig ausgedrückt. Aber ja, was haben wir? 2024? Also 2014 habe ich, glaube ich, zum Beispiel bei der Singakademie angefangen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und 2013 Ensemble Musica Sacra gegründet und dann war ich ja auch schon mit Fiat Vox, mit unserem Abitur-Ensemble da, Männerchor-Ensemble unterwegs vorher. Also ja, ich denke, über 10 Jahre sind es auf jeden Fall.
Ja, und du wirst ja vor der Singakademie auch schon hier und da mal dirigentisch tätig gewesen sein. Du hattest ja auch
auf jeden Fall
im Kreuzchor meiner Erinnerung nach ja auch die Ehre, auch hier dirigentisch tätig zu werden.
Das stimmt.
Also alles in allem brauchst du deine Erfahrungsschätze nicht unterm Tisch kehren.
Ah, ja, das danke. Ja, genau, also das wird jetzt natürlich spannend. Ich, wie gesagt, konzentriere mich jetzt mehr auf Singen für den musikalischen Bereich und gehe ansonsten nochmal ein bisschen neue berufliche Wege und
werde dann berichten,
wie es weitergeht.
Von meiner Seite dir alles Gute dafür und
Dankeschön,
dass deine Entscheidungen, die du getroffen hast, dir auch im Sinne eines Sabbaticals wirklich helfen und wir dich trotz alledem aber in baldiger Zukunft auch wieder als Dirigenten erleben dürfen.
Ja, ach bestimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann wieder in den Fingern kribbelt und dann wird sich bestimmt eine Gelegenheit ergeben.
Ja. Ja, das war's dann für heute. Das klang jetzt wunderbar nach schönen Schlussworten.
Wie so ein Abschluss, ne? Das war's für heute und auch für die nächste Staffel. Nee.
Ja, ich kenne auch Leute, die sagen, das wäre jetzt genau die richtige Podcast-Länge. Also länger bräuchten sie nicht.
Ja, gut, da kann ich jetzt gar nicht mitreden. Ich höre ja viel länger. Ich höre ja Podcasts, die sind teilweise 9 Stunden lang. Also das
sind in der Regel, glaube ich, auch Menschen, die eher so, wie soll man sagen, so Informationspodcasts hören, also Nachrichtenpodcasts.
Ja, ja.
Wenn man sagt, ich schnappe mir ein Thema und hab das Thema für 15, 20 Minuten oder so und dann reicht mir das aber auch als Info. So ist es ja bei uns nicht. Wir schwafeln ja wesentlich mehr, also brauchen wir auch länger. Ist ja klar.
So ist das. Ja, und ich finde das schön. Kommen wir schon so ein bisschen rein ins Schwafeln. Und ich habe ja so ein bisschen rumgefragt, als ich gesagt habe, wir nehmen jetzt mal wieder eine Folge auf, worüber könnten wir denn mal sprechen? Und da war, dir habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich möchte das hier auch nochmal, zwar ohne Namensnennung, aber doch wörtlich zitieren, erhielt ich folgende, wie ich finde, sehr nette Nachricht. Es reicht mir schon völlig, wenn ihr euch über das beste Stück Kuchen des letzten Monats unterhalten würdet.
Das also hat los.
Jetzt mit Chorleitung zwar nur bedingt zu tun, aber...
Also los, was war das beste Stück Kuchen des
vergangenen Monats? Pass auf, da kickt jetzt bei mir der Recency-Effekt rein. Ich habe gestern, nicht viel Kuchen gegessen, ehrlich gesagt. Deswegen ist es jetzt einfach gestern gewesen. Da habe ich ein Stück Stachelbeertorte gegessen. Und ich muss sagen, ich hatte das in der Auslage, das war nicht bezeichnet. Ich habe das nur gesehen und ich hatte das versehentlich für so einen Apfelkuchen mit so gedeckt irgendwie gehalten. Es handelte sich aber um ein Stück Stachelbeer oder wahrscheinlich eher Torte mit so einer Puddingschicht drunter, das war phänomenal. So, jetzt kommst du.
Das nenne ich Vorbereitung auf eine Folge. Sehr gut.
Das wird auch alles abgesetzt von der Steuer.
Sehr gut.
Ja, nein, es war Zufall.
Ein Arbeitsessen, genau.
Ja, genau.
Ja. Ja, bei mir war es natürlich auch in Bezug auf meinen Urlaub, war es ein gutes Stück Linzer Torte.
Ach ja, erzähl mal.
Das ist ja, ja, es ist eigentlich viel Teig mit einer besonderen Art von Johannisbeermarmelade. Also die österreichische Johannisbeere, es gibt da so eine besondere Sorte, wie heißt die? Ribissen, gefährliches Halbwissen, da sind wir wieder. Genau, und dadurch gibt es ja das besondere Rezept der Linzer Torte, also die muss wirklich mit dieser besonderen Marmeladenart auch gestaltet werden, die dann quasi so eine, ja, so ein Marmeladenschicht ist zwischen verschiedenen Teigschichten. Und dieses Stück habe ich aber tatsächlich auch in musikalischen Kontext wieder zu mir genommen, denn in Oberösterreich wird ja dieses Jahr nur eins gefeiert. Ich glaube, böse gesprochen gibt's da auch, glaube ich, nur ein was man so richtig feiern kann. Also die haben halt diesen einen Lokalhelden so richtig. Und nachdem der dieses Jahr 200 Jahre alt wird, ist da alles mit dem Namen Anton Bruckner verbunden. Also es gibt neben unfassbar vielen musikalischen Veranstaltungen, gibt's aber auch so wirklich mannigfaltige Versuche, den Namen Anton Bruckner irgendwie ins eigene Spiel zu bringen. Das fängt beim Bruckner Schnitzel an. Das geht über Bruckner Tanzkurse, wobei, Klammer auf, Anton Bruckner selber ein hervorragender Tänzer gewesen sein muss, aha, sagt man sich, Klammer zu, bis hin zu Bruckner Sticken. Was das mit Bruckner zu tun hat, habe ich nicht verstanden. Ich habe den Kurs auch nicht besucht, ehrlich gesagt. Ich habe nur die Werbung dafür gesehen und mich gefragt, okay, so muss ich das für Leute anfühlen, die mit so einem gewissen Fantum oder so nicht so viel anfangen können, wenn man das von außen sieht. Also wenn ich sogar, und wir wissen ja, dass für mich Anton Bruckner ja seit meinem 15, 16 Lebensjahr mit die Leidenschaft schlechthin ist, wenn ich sogar sage, da übertreibt man massiv, dann will das schon was heißen. Aber genau, ich habe dieses Stück Kuchen eben während einer Generalprobe gegessen, weil an dem Tag, als ich dort in Linz war, am Abend ein Open-Air-Konzert stattfand mit dem Bruckner Orchester Linz zu Bruckners 200. Geburtstag, wo dann unter anderem auch das Scherzo aus der 4. Sinfonie gespielt wurde. Und ich bin am Mittag zufällig über diesen Hauptplatz gelaufen, habe gesehen, dass da die Probe schon läuft. Habe mich dann ins Café nebendran gesetzt, mir ein Stück Linzer Torte bestellt und mir diese Probe angeschaut und damit eigentlich das gesamte Konzert schon gehört, was sehr spannend war, weil ich es ja auch liebe, Dirigentinnen, Dirigenten bei der Arbeit mal zu beobachten, bei der Probenarbeit. Deswegen finde ich es auch spannend, wenn mal abgebrochen und irgendwas korrigiert wird oder so. Also das war schon eine spannende Sache. Und bei Open Air kommt ja auch noch die Arbeit mit der Tontechnik dazu.
Oh ja.
Also war schon interessant zu sehen. Und deswegen fand ich das fast für mich interessanter als das eigentliche Konzert, wenn man auch einfach noch sieht, dass irgendwie was in der Entwicklung oder in der Mache ist. Das heißt, ich habe mir für dieses Stück Kuchen oder für dieses Stück Torte schön Zeit gelassen. Und das war dann aber auch mit Abstand das beste Stück Kuchen, das ich im vergangenen Monat hatte.
Guck mal, und so sind wir über das Stück Kuchen sogar auf Musik gekommen.
Ja. Liebe Grüße an den Themenvorschlag.
Ja, liebe Grüße gehen raus. Ich habe ja, und mein Stück Kuchen hatte irgendwie entfernt auch was mit Musik zu tun, denn es war die, nach der Probenfreizeit kamen wir wieder und die Reiseleitung musste das noch kurz ausklingen lassen und dann setzte man sich noch gemeinsam.
Also eine Art Belohnung vielleicht
ins auch. Ins Café, ja, und auch so ein bisschen Revue passieren lassen nochmal, genau. Ja. Und auch Abschied nehmen, weil es kommen ja jetzt große Ferien und da sieht man sich ja eine Weile nicht.
Ja.
Ja. Sag mal, Robert, haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, aber hättest du Lust, ein kleines Spiel zu spielen? Oh. Ich habe da mal was vorbereitet.
Wer mich kennt, weiß, wie großherzig, offen und leidenschaftsvoll ich Spielen gegenüberstehe. Klammer auf, ja. Ironie, Ende.
Aber es hat was mit Musik zu tun.
Es kommt drauf an, worauf jetzt hinausläuft. Ich mache jetzt also einfach mit. Da ich hier eh gefangen bin, geht's
jetzt los. Nein, du bist nicht gefangen. Du kannst natürlich jederzeit Nein sagen, aber es ist dann auf Aufnahme.
Den Schnitt mache ich am Ende, du. Also ich kann
diese 10 Minuten auch bitte. Und hier jetzt und jetzt plötzlich völlig anderes Thema.
Genau.
über die franko-flämische Vokalpolyphonie. Ein Spiel, das mit mir auch gespielt wurde. Das heißt, wir können dann am Ende auch gucken, ob du nicht sogar besser gewesen bist als ich. Und zwar hat das eine Freundin von mir aus dem Universitätschor vorbereitet. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und hat mir dieses Spiel gestellt, und zwar raten, Welche Nummer aus dem Elias von Mendelssohn, den du ja auch ein bisschen kennst, die meisten und wenigsten Streams auf Spotify hat, in einer ganz bestimmten Aufnahme. Hast du Lust drauf? Sonst können wir auch einfach nur kurz darüber reden und ich kann
den Ausgang, den Ausgang des Spiels werde ich wissen.
Okay, pass auf. Folgende Informationen dazu. Es sind sehr viele einschränkende Sachen, die man vielleicht mitbedenken muss, aber ehrlich gesagt, ich habe versucht, sie mitzubedenken, es hat mir nichts geholfen. Es handelt sich um eine Aufnahme des Elias auf Spotify. Ich persönlich bin gar nicht mehr auf Spotify, ich bin bei Tidal, aber ich höre da auch und habe auch bei Spotify früher nie klassische Musik gehört. Deswegen finde ich das schon mal eine erste spannende Information. Und zweitens handelt es sich um eine Aufnahme aus dem Jahr 2008 vom Winsbacher Knabenchor. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass die Ergebnisse nicht so viel unterschiedlich sind, wenn man sich andere Aufnahmen anguckt. Ja. Das sei als Hinweis noch hinzugegeben, weil ich sofort gedacht habe, dass das Knabenchor vielleicht einen Einfluss darauf hat, welche Nummern da weit vorne sind und welche nicht. Du kannst jetzt einfach raten, welche Titel aus dem Elias die meisten und die wenigsten Streams auf Spotify hat. Und zwar gerne geteilt nach ersten Teil, wer hat da am meisten, am wenigsten. Ja. Und im zweiten Teil am meisten, am wenigsten und insgesamt am meisten, am wenigsten.
Puh. Okay, ich leg mal los. Also als allererstes, wo ich mir fast sicher bin, ist, wenn man das irgendwie in Zahlen festhalten kann, auch wenn das jetzt bei dir nicht dabei war, der erste Teil hat mehr Streams als der zweite Teil beim Elias.
Ah, sehr gut. Das wäre die Zusatzfrage gewesen. Die habe ich noch gar nicht genannt. Okay, ja, perfekt.
Bin ich wohl meiner Zeit voraus.
Da hast du schon mal recht und das hatte ich auch richtig geraten, obwohl ich das, ehrlich gesagt, nachdem ich mich so lange jetzt und ausführlich mit dem Elias beschäftigt habe, wir wissen ja, das müssen wir vielleicht nochmal sagen, aber die meisten wissen, wir sind ja hier eigentlich der Paulus-Podcast, wir sind ja die,
ja, eben.
Sind ja Team Paulus.
Deswegen, aber also, was Elias kommst du hier mit solchen, toll. Mit solchen völlig unbekannten Werken um die Ecke?
Paulus ist, ja, also Elias ist natürlich auch toll, aber gut, genau, aber ich habe jetzt in der Arbeit, ich habe ja den zweiten Teil dirigieren dürfen und da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich das nicht verstehe, aber ich verstehe es natürlich aus Sicht des Publikums, verstehe ich schon, aber genau, aus meiner Sicht nicht.
Als das agiere ich gerade. So, genau, jetzt kommt aber der schwierige Teil, also wir wissen ja Allgemeinbildung, dass der Elias publikumswirksam gedacht, gerade von den Chören her, im ersten Teil die wesentlich bekannteren hat. Das meint sowas wie, denn er hat seinen Engeln befohlen, wirft dein Anliegen auf den Herrn. Ja, wenn man dann schon weiter in die Materie reinsteigt, dann sind natürlich diese unglaublich, wenn auch plakativen, aber doch eindrucksvollen Baalschöre, die da gesungen werden drin. Das ist alles Musik aus dem Elias, die im ersten Teil stattfindet. Man möchte natürlich nicht unterschlagen, dass es trotzdem im zweiten Teil auch so Chöre gibt wie, ich versuche es gerade auswendig zu zitieren, ich finde es so blöd abzulesen, aber ich...
Du kannst auf die Liste gucken.
Ja, siehe der Hüter Israels.
Oh ja.
Und zwar zum Beispiel. Genau.
Ja.
Gut, dann gehe ich mal in den ersten Teil und vermute, der meistgestreamte Track, die meistgestreamte Nummer aus dem ersten Teil ist, boah, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich sage trotzdem, denn er hat seinen Engeln befohlen.
Okay, und was Kopf-an-Kopf-Rennen, was wäre die Nummer 2?
Wirf dein Anliegen auf den Herrn und ja doch, ich wahrscheinlich irgendwie zwischen
Nummer
den
zwei
beiden.
Und. Okay, also, machen wir weiter.
Ich soll weitermachen? Achso, ich dachte, es geht nur
um... sag mal, was am wenigsten im ersten Teil wahrscheinlich gestreamt wurde.
Am wenigsten.
Das ist ein bisschen schwieriger.
Ja, wo sind denn die Rezitative? Warte mal.
Ja, das war auch meine Vorgehensweise.
Deine Vorgehensweise. Also, mir fallen jetzt drei Rezitative in den Blick, wo ich sage, eins von denen könnte es sein. Vielleicht das Tenorrezitativ, das erste, zerreißet eure Herzen. Ja. Oder, wo war das andere? Na, es ist so ein Rezitativo mit Aria und Duett. Was hast du an mir getan? Aber das gilt ja als eine Nummer bei dieser Liste.
Deswegen das ist eine das Nummer, auch. Ja.
Gut, dann sage ich Rezitativo, zerreißet eure Herzen. Tenor.
Okay, und am zweitwenigsten
gestreamt.
Ein Tipp noch.
Okay, dann das Altrezitativ Nummer 6, Elias, gehe weg von Ihnen. Von hinnen meine ich, Entschuldigung, von hinnen.
Weißt du, warum ich mich darüber so freue? Weil das genau die zwei sind, die ich auch getippt habe.
Ja, deswegen machen wir zusammen
und Podcast. Und es ist falsch.
Habe ich mir schon gedacht, weil es zu offensichtlich ist.
Falsch. Ja. Und aber weißt du, pass auf, jetzt kommt die Auflösung und ich verstehe das wirklich nicht. Also ich verstehe das nicht. am wenigsten gestreamt ist Nummer 18, weh ihnen, die sie von mir weichen, die Altarie. Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe sie im Ansatz. Ja, sie ist sehr schön, aber sie ist nicht, sie ist halt nicht das Bekannteste.
Ja, und aber manche, jetzt kommt. Ist,
die wenigsten streamen ja, indem sie sich sowas wirklich komplett durchhören.
Und am zweitwenigsten gestreamt ist nicht das Herrnwort wie ein Feuer, die Bassarie davor.
Ja. Sind alles also keine, das, also alles keine Chöre, da geht's schon los.
Wirklich überrascht, muss ich sagen, ja.
Okay.
Naja, genau, ansonsten mit Nummer 7 hast du natürlich voll ins Schwarze getroffen, das habe ich auch geschätzt, dass das am meisten gehört wurde. Und am zweitmeisten gehört wurde, und ich weiß nicht, ob hier nicht vielleicht dann doch der Effekt kommt von, ich fange mal an, das zu hören und keine Ahnung, wobei dann müsste es eigentlich die Ouvertüre sein, aber ist Nummer 1.
So war der Herr. Ja. Ah nee, so war es ja.
Nee, nicht so war der, das ist ja davor.
Ach so.
Nummer 1, Hilf Herr.
Ja, das ist auch ein
die super Ernte Chor. Die Ernte ist vergangen. Ja. Die Ouvertüre ist nur auf Platz 4. Ja.
Na, aber immerhin.
Aber das ist ja auch kein Wunder, denn die Ouvertüre ist natürlich wunderschön, aber die Paulus-Ouvertüre ist natürlich viel schöner. Die hat bestimmt viel mehr Streams. Bilde ich mir jetzt einfach ein, ich kann es gerade nicht recherchieren.
Ja.
Genau. Okay, und dann hast du noch Tipps zum zweiten Teil.
Zum zweiten
Ganz
Teil.
Kurz.
Ich persönlich, aber ja, siehst du, da kommt schon der persönliche Einfluss, würde sagen, im zweiten Teil ist so ein Chor wie Wer bis an das Ende beharrt mit vorne dabei, meiner Meinung nach. Was natürlich auch immer bei größeren Oratorien gestreamt wird, ist gerne der Schlusschor, weil das meistens auch die festlichen Chöre sind. Also würde ich wahrscheinlich jetzt mal aus dem... nee, nicht so ganz... Pass auf, ich habe eine Top 3. Ich habe die Bassarie, es ist genug. Ich habe den Chor.
Ist das bis, Platz 1 jetzt oder?
Ja, weiß noch nicht. Und ich habe den Chor, der bis an das Ende beharrt.
Ja.
Und den Schlusschor. Und davon würde ich wahrscheinlich tatsächlich auf Platz 1, es ist genug, setzen.
Ja.
Und am wenigsten gestreamt.
Genau, also es ist genug auf Platz 1. Und was ist auf Platz 2? Wer bis an das Ende beharrt oder der
Schlusschor? Ja, genau. Und auf Platz 3 der Schlusschor, wenn man so will.
Okay.
Ja, jetzt waren die Rezitative im ersten Teil schon nicht der Treffer. Deswegen weiß ich nicht. Müsste man auf die Arien gehen. Da habe ich natürlich auch eine Arie für Platz 1 vergessen. Sei stille dem Herrn. Aber ich bleibe jetzt trotzdem dabei. Es könnte auch Höre Israel sein. Also von den Arien her stimme ich dir zu, ist der zweite Teil wahrscheinlich der prägnantere beim Elias.
Das stimmt. Ja, würde ich auch sagen.
Und die Gerechten leuchten und so weiter.
Ja.
Ja, sind doch alles gut. Na gut, dann gebe ich doch die Rezitative. Pass auf. Wir müssen ja mal zum Punkt kommen. Rezitativ Sopran, darum ward gesendet der Prophet Elias auf den letzten Platz. Ja. Dicht gefolgt von Tenorrezitativ sehe, er schläft unter dem Wacholder. Und nachdem ich jetzt die Antworten schon alle eingeloggt habe, das ist wie in der Quizshow, kann ich jetzt auch nichts mehr korrigieren, denn ich habe natürlich auch völlig vergessen, dass der zweite Teil das wunderschöne Terzett hebe deine Augen auf hat. Und wahrscheinlich ist das der Platz 1.
Das ist mir auch hinterher aufgefallen. Ich habe dann auch korrigiert und die Korrektur wurde noch angenommen, deswegen komm, das gönne ich dir.
Na gut.
Das gönne ich dir. Also Nummer 28, hebe deine Augen auf, wird natürlich dort auch, glaube ich, vom Chor wahrscheinlich gesungen oder von Soloknaben oder so. Das ist natürlich, hat die Nummer 1 im zweiten Teil. Und Wer bis an das Ende beharrt, ist die Nummer 2. Das habe ich dann auch so ähnlich wie du geraten und richtig gehabt. Genau, und die Nummer 40, darum ward gesendet, der Prophet Elias, ist tatsächlich das am wenigsten gestreamte. Und das zweitwenigste gestreamte ist irgendwie nicht der Wacholder. Wahrscheinlich, weil der so kurz ist und man den einfach schnell noch so mit ran hört, nachdem das andere ausgelaufen ist. Die gehen ja auch ineinander über.
Ja.
Von Es ist genug, sondern Es ist Herr, es wird Nacht um mich, aber auch rezitativ. Also im zweiten Teil sind es dann tatsächlich Rezitative. Da stimmt dann die Intuition von Rezitative werden am wenigsten gehört. Ja, total spannend. Also ich, Schlusschor finde ich interessant, weil ich ja sagen muss, der Schlusschor ist wirklich im Elias, es tut mir leid, lieber Felix, vergib mir, aber ist einer der schwächeren Chöre, finde ich. Ich weiß nicht, dieses Herr, unser Herrscher, es ist schon festlich, also es ballert schon gut rein am Schluss, da kannst du nicht meckern.
Ja, aber selbst hier muss man sagen, lobe den Herrn, meine Seele, ballert halt noch mal mehr rein.
Was in mir ist, im genau Paulus, so ist es. Ja, es ist einfach besser, das stimmt.
Ihr merkt schon, und es wird Zeit für die Paulus-Podcast. Serie.
Ja, also wir müssen den Paulus...
Nochmal eine eigene
Staffel. 5 Minuten Paulus-Podcast. Ja. ja, nee, aber ich habe also im zweiten Teil, mit dem ich mich jetzt sehr intensiv beschäftigt habe, ist meine Lieblingsnummer, das wird jetzt insbesondere die Sängerinnen und Sänger des Universitätschors extremst verwundern, natürlich Nummer 41, aber einer erwacht von Mitternacht mit dem großartigen »Der wird des Herrn Namen predigen«. Und Nummer 34 mag ich auch sehr. Und ein starker Wind, der die Berge zerriss.
Also für alle, die jetzt nicht wissen, was Nummer 34 ist, der Herr ging vorüber, ist der Chor.
Ja, genau, der Herr ging vorüber. Ja, und also ich muss sagen, wir haben ja damals auch mal drüber gesprochen, als sich dieses Elias-Projekt anbahnte. Und da hast du ja auch, wie du anfangs jetzt schon gesagt hast, gesagt, ja, weil es darum ging, dass wir ja, ich habe mir das ja mit dem Universitätsorchester-Dirigenten geteilt. Und dass du ja direkt gesagt, ja, der erste Teil ist ja auf jeden Fall cooler. Und wir sehen auch hier Teil 1 mehr gestreamt. Also das ist, glaube ich, schon so. Ich habe mich jetzt ja sehr intensiv mit Teil 2 beschäftigt und muss sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden jetzt am Ende gewesen. Es ist ziemlich viel Chor im zweiten Teil. Mhm. Das ist auch alles schön. Es gibt eben diese tollen Arien, die, wo ich dir auch zustimmen würde, dass die auf jeden Fall nach hinten raus nochmal... Da holt er noch mal was raus an der Arienfront.
Da ist die Dramaturgie richtig, ja, das stimmt.
Und natürlich so ein Balschöre, die hätte ich schon auch gerne dirigiert. Das muss man schon sagen. Und so Dank sei dir Gott, das pfeffert natürlich ordentlich rein im ersten Teil. Ja. Aber ich war jetzt am Schluss doch wirklich sehr zufrieden, das mit dem zweiten Teil, muss ich sagen. Hat großen Spaß gemacht.
Muss man ja auch mal klarstellen. Also wir reden immer noch von Felix Mendelssohn, wir reden immer noch von einem Mendelssohn-Oratorium. Ich glaube, da bist du an jeder Stelle super grundsätzlich Musik. Zufrieden. Ja, so ist es.
Auf jeden Fall.
Und nur weil wir das ist ja so ein Problem der heutigen Zeit. Sobald man etwas besser findet, muss man ja zwangsläufig das andere schlecht finden. Das ist es ja nicht. Wir finden den Paulus einfach nur besser. Das heißt aber nicht, dass der Elias nicht auch in die Sphären eines Meisterwerks reichen würde.
Genau. Und übrigens für insgesamt noch, müssen wir jetzt eigentlich nicht groß raten, aber insgesamt am meisten gespielt sind, denn er hat seinen Engeln, denn er hat seinen Engeln und Hilfe, also genau die beiden aus dem ersten Teil, was irgendwie Sinn ergibt, wenn der erste Teil am meisten gestreamt ist. Ja. Und wenn der zweite Teil am wenigsten gestreamt ist, auch genau die beiden, die da am wenigsten gestreamt sind, die insgesamt am wenigsten gestreamt sind, die beiden Rezitative da. Ja.
Jawohl.
Ja, guck. Aber ich würde sagen, wir sind da relativ gleich auf. Also wir haben sehr ähnlich geraten und glaube ich auch ähnliche eben, Punktzahl erzielt.
Eben nur geraten.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Ja.
Oder
ja,
eben auch nicht herzlichen Glückwunsch, aber...
Ja, jedenfalls, wem jetzt dieses Streaming-Ergebnis nicht gefällt, der weiß, was zu tun ist, genau.
Ich möchte Nummer 41 ganz oben sehen.
Jawohl.
Lieber Unichor, ihr wisst Bescheid. Man kann übrigens auch den Ton ausstellen und das die ganze Zeit auf Dauerschleife laufen lassen.
Hey.
Während man irgendwas anderes macht. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja. So ist das. Ja, also der Paulus-Podcast müsste natürlich eigentlich nochmal kommen. Das stimmt. Dann werden wir mal schauen, was sich da mal ergibt, ne? Mhm. Aber warum, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, habe ich eigentlich noch zwei Fragen an dich. Erstens, Elias, Nummer 7, denn er hat seinen Engeln. Gibt es ja auch eine A Cappella-Variante, die ja leicht anders ist für den Chor.
Ja.
Und logischerweise ohne Orchester, das sind die beiden Unterschiede, aber ist eben auch im Chor anders, ist nicht nur minus Orchester. Wie ist da deine Präferenz? Und fangen wir erstmal damit an.
Habe ich keine, tatsächlich.
Okay.
Ich würde tatsächlich im Elias berücksichtigen, was der Komponist selbst hingeschrieben hat, nämlich, dass es ein Doppelquartett ist. Also würde ich es solistisch singen lassen, um den Effekt zu haben. Und die eigene A Cappella-Bearbeitung von Mendelssohn ist für mich ein reines Chorstück. Und damit ist für mich eine fachliche Präferenz gegeben. Das heißt, wenn ich es mit einem Chor aufführen will, nehme ich die A Cappella-Variante. Und wenn ich es so aufführen will, wie es im Elias steht, dann führe ich so aus, wie es im Elias steht. Ah. Also ich habe inhaltlich keine Präferenz. Ich weiß, dass die Schlüsse sehr voneinander variieren, logischerweise natürlich, weil das Orchester fehlt. Das hat er aber auch absolut elegant und schön gelöst. Ich weiß auch, dass manche finden, dass die Lösung besser ist als die in der Oratoriumsfassung. Aber ich habe da qualitativ keine Präferenz, überhaupt nicht. Kann mich da nicht festlegen.
Ja, aber das finde ich interessant, dass du das sagst mit dem Doppelquartett. Das ist natürlich richtig. Wir haben es ehrlicherweise gesagt nicht solistisch gemacht, weil du dann natürlich auch theoretisch gleich 4 Soli mehr brauchst. Oder du kannst es aus dem Chor heraus natürlich besetzen. Das hätten wir vielleicht auch geschafft. Aber das war dann irgendwie früh die Entscheidung, nee, wir machen das mit Chor.
Naja, da freut sich auch der Chor darüber.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich bin persönlich einfach zu sehr gewohnt aus meiner Jugendzeit hoch und runter, denn er hat seinen Engeln in der A Cappella-Version zu singen, dass ich da einfach emotional, glaube ich, ein bisschen mehr dran hänge. Aber ja, musikalisch ist es einfach was anderes, wie du gesagt hast. Deswegen habe ich da auch keine großartige Präferenz. Wenn du jetzt, ist natürlich schwierig, weil der Paulus-Podcast kommt ja noch, aber als kleiner Teaser jetzt kurz sagen müsstest, warum, was macht den, wir haben ja gesagt, Elias, grandioses Werk, aber was macht den Paulus noch grandioser? Nur mal so streiflichtartig.
Ich würde nicht über die Grandios-Skala rangehen.
Okay.
Sondern, was mir gefällt, ist zum einen, dass Mendelssohn im Paulus eindeutig noch Nachwirkungen seiner Bach-Händel-Studien spüren lässt, indem er einfach schon mal das Prinzip der Choräle verwendet, dass er an entscheidende Stellen gewisse Choräle reinsetzt, die das dramatische Geschehen nochmal unterstreichen und sich da eben auf diese barocke Tradition beruft. Und wie soll man sagen? Das ist eben das Problem, wenn man das Thema nur anstreift. Ich finde den Paulus thematisch interessanter und zweitens thematisch immer noch aktueller, auch gerade in der heutigen Zeit, wo der Elias hier und da schon erst einem gewissen Diskurs ausgesetzt werden muss, damit man ihn thematisch richtig einordnet. Wir wollen ja nicht verschleiern, dass hier dann gewisse Menschen bereitwillig am Fluss geschlachtet werden sollen und so.
Ja.
Das ist ein Thema, hat jetzt nichts mit der Musik zu tun, aber das schwingt eben mit. Ja. Und dann noch zwei Punkte. Der eine ist, dass ich finde, dass Mendelssohn in dieser früheren Phase, als er den Paulus geschrieben hat, auch, das klingt böser, als es gemeint ist, aber bereit war, auch hier Ecken und Kanten zu haben. Also wo diese Musik auch einfach hier und da so ein bisschen fordernder ist. Also nicht so selbstverständlich in einem ganz eleganten, qualitativ hochwertigen Stile verläuft, sondern eher arbeitet selber noch in der Musik. Ja. Das ist, ich krieg's gerade nicht besser gefasst. Und das vierte ist die subjektive Ebene. Ich bin mit dem Paulus als allererstes in meiner chorsinfonisch-sängerischen Tätigkeit in Berührung gekommen. Also mein erstes Oratorium, das ich gesungen habe, war der Paulus. Und den durfte ich gleich mehrfach singen über mehrere Jahre hinweg. Und ich bin, ja, für mich war, das habe ich ja ganz am Anfang dieser Podcast-Reihe auch mal erzählt, für mich waren das tatsächlich Erweckungserlebnisse, also wirklich so schlagartige Erweckungserlebnisse für mich, der ich aus einer Richtung kam und auch aufgewachsen bin mit der Haltung, dass Chormusik etwas ganz Grauenvolles und Furchtbares ist. Und diese Dinge, die ich da erlebt habe und eben auch der Paulus und das dramatische Geschehen, das auch in Musik gepackt werden kann und diese wundervollen Chöre kombiniert mit diesen ebenso wundervollen Arien, das ist für mich einfach persönlich ein ganz anderes Erlebnis gewesen als natürlich aber auch ein erhebendes Gefühl, den Elias, den ich wesentlich später gehört und dann in Teilen auch gesungen habe. Ich gestehe, ich habe den Elias als Chorsänger noch nie ganz gesungen. Das fehlt mir vielleicht auch. Aber genau, also auf persönlich emotionaler Ebene, so wie bei dir mit der Wahl zwischen den beiden Versionen von den Er hat seinen Engeln befohlen, ist es bei mir mit dem Paulus einfach das persönliche Verhältnis auch dazu.
Ja.
Und warum ist das bei dir so? Denn du hast ja jetzt auch gerade dich intensivst mit dem Elias auseinandergesetzt und bleibst trotzdem bei der Position, dass Paulus der Bessere ist. Woran liegt's bei dir?
Also relativ ähnlich. Es kommt auch der subjektive Faktor dazu, dass ich das als erstes gesungen habe, auch als ich noch im Sopran war, also ne, als Knabe. Und das ist einfach, war glaube ich auch so das erste Mal so eine Art von Oratorium. Also wir haben ja sehr viel Bach gemacht und wir haben Brahms Requiem jedes Jahr gemacht. Okay, das kommt da schon näher ran, aber es ist ja trotzdem was ganz anderes von der Anlage her und Struktur her und auch musikalisch. Und dann hat man auch mal was anderes gemacht, noch Dvořáks Stabat Mater mal oder irgendwie sowas. Aber irgendwie war das so das erste Mal, so diese Kombination. Das ist so ein bisschen ähnlich von der Anlage her, wie du schon gesagt hast, wie so ein Bach-Oratorium. Also man kannte das einerseits schon. Und dann wurde es aber mit einer anderen Musik gefüllt und auch mit ganz anderen Affekten noch, die dann da irgendwie hervorblühen. Und das hat sich einfach total tief eingebrannt. Also allein so diese Stelle, diese Saul, Saul, was verfolgst du mich, Stelle und so. Und dann hinterher der Aufbau zum Mache dich auf, werde Licht. Das ist einfach total, total eingebrannt. Und Und dann auch, wie du sagst, diese Verwendung der Choräle, die irgendwie einfach nochmal, gerade dir, Herr, will ich mich ergeben und sowas, da nochmal dieser dreistimmige, als der Stephanus, bei Stephanus tot ist das, glaube ich, ne?
Gesteinigt wird.
Da reinkommt. Unfassbar. Und ja, und dann auch später, also es hat sich auch nicht geändert, als ich mich dann nochmal sängerisch damit beschäftigt habe, wobei man natürlich sagen muss, im Elias hast du als Tenor natürlich zwei Arien, mit denen du irgendwie glänzen kannst. Im Paulus ist es eine Arie, in Anführungszeichen, die Kavatine hinten, die natürlich wunderschön ist, kurz vor Schluss nochmal, wahrscheinlich, ich hab's, Elias habe ich schon gesungen als Tenorsolist, Paulus nur einstudiert, noch nicht gesungen, meldet euch gerne, wenn ihr einen Paulus-Tenor braucht.
Werbung Ende.
Oder auch sonst Tenorsolisten. Werbung 2 Ende. Was ich mir aber sehr schwierig vorstelle, dass dann am Schluss nochmal, nachdem man vorher relativ viel rezitativ, auch viel dramatischer unterwegs ist. Also eigentlich ist die Geschichte, wie du schon gesagt hast, im Elias, ist ja teilweise echt auch grauenhaft und so. Aber die Anlage der Geschichte im Paulus ist viel mehr so, dass wirklich auch eine Dramatik zwischen den Personen entsteht und so. Das ist im Elias alles etwas fragmentierter, finde ich. Und dann hast du diese Rezitative und dann singst du öfter mal Duette mit dem Bass, dann mit dem Paulus. Und insofern ist es eigentlich, natürlich glänzt man gerne mit diesen Arien, auch im Elias, die ja wunderschön sind, aber irgendwie freue ich mich da auf jeden Fall auch schon drauf, wenn ich das dann mal den Paulus singen darf. Nee, und hat sich auch jetzt nicht geändert. Ich habe dann, während ich mich mit dem Elias beschäftigt, habe mich gar nicht mit dem Paulus beschäftigt, aber als dann das Konzert gelaufen war, habe ich dann wieder mal den Paulus, liegt hier auch alles noch auf dem Tisch, hervorgeholt und bin wieder, ja, habe wieder geschwelgt in den Erinnerungen. Ist, glaube ich, subjektiv, ne? Und allein schon diese Ouvertüre mit dem Wachet aufruft uns die Stimme, was dann ja auch wiederkommt hinten raus. Also auch das so als dramaturgischer Effekt. Klar, im Elias hast du auch diese Leitmotivik so ein bisschen, die sich so ein bisschen durchzieht mit diesen Elias-Akkorden und mit diesen Tritonus-Sprüngen, die dann irgendwie hier für Dürre und Verzweiflung und was weiß ich was steht. Aber ja, das ist schon echt cool gemacht im Paulus. Kann man nicht anders sagen.
Definitiv. Aber wir können trotzdem festhalten, natürlich, und wenn man dann jetzt das Christusfragment auch noch mit reinbezieht, hier haben wir nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern zwischen Panna Cotta und Tiramisu. Oder
irgendwie sowas. Witzigerweise lag mir auch gerade Panna Cotta auf der Zunge.
Da muss ich auch immer an das Zitat eines meiner Professoren aus dem Lehramtsstudium denken, als wir eben auch im Universitätskammerchor eine Zeit lang den Erhard seinen Engeln gesungen haben. Da meinte er auch, das ist Musik wie Mouschokola. Und da sagte dann eben eine Sopranistin als direkte Reaktion darauf, ja, gleich noch ein Becher. Und da meinte er, naja, aber man muss aufpassen, nach dem dritten Becher wird einem halt auch schlecht.
Ja. Gut, weiß ich nicht, ob ich dabei Mousse au Chocolat so mitreden kann. Kommt auf die Größe der Becher an.
Ja,
also sehr individuell, aber das stimmt, ja.
Ja, aber Mousse au Chocolat ist natürlich auch eine Kunst für sich, das stimmt, ja.
Ich finde es schön, dass wir in dieser Folge irgendwie diese Essen und Musik-Assoziation, beziehungsweise explizit Dessert
wir
und
mit Musik. Gerade eine schöne Klammer, ne? Also, wir können jetzt noch drüber reden, was ist dein liebstes Dessert von allen? Und wie würde das für dich in Musik zur Sprache kommen?
Ach so, ich wollte jetzt schon antworten, mein liebstes Dessert ist Rheinberger Abendlied, um hier das Klischee auszudrücken.
Na, da hast du schon mal dein musikalisches Dessert, auf jeden Fall. Sehr gut.
Oh, liebstes Dessert ist ganz schwierig. Jetzt ist natürlich gerade Sommer, da will ich fast Eis sagen, aber eigentlich, ja, so Mousse au Chocolat ist schon sehr gut. Irgendwas so da dazwischen.
Das ist doch eine solide Aussage auf jeden Fall.
Mousse au Chocolat mit einer Kugel Eis sogar.
Könnt ihr
nachmachen. Nee, und ansonsten, sag du mal.
Ja, ich hab's jetzt im März wieder gemerkt, also so mein lieblingsmusikalisches Dessert, und wir haben es im März auch wieder gemacht, ist tatsächlich, wir sind schon wieder bei Mendelssohn, Verleih uns Frieden. Das gibt einen richtig schönen Konzertabschluss. Wir hatten da eine Version für Streichorchester, also nicht für volles Orchester, sondern Bearbeitung für Streichorchester. Ja. Und haben dann, weil wir wussten, dass in unserem Publikum viele Chorsängerinnen und Chorsänger sitzen, einfach den vierstimmigen Teil des Verleihens Friedens ins Programmheft drucken lassen und am Ende alle wollten mitsingen lassen. Ja. Und das war natürlich auch ein super Effekt. Und für mich ist das wie das Essen meines Lieblingsdesserts. Und da muss ich gar nicht lange überlegen. Bei mir ist das wirklich Tiramisu. Ich gehöre absolut ins Lager Tiramisu.
Ja, Tiramisu ist schon auch gut. Aber das ist witzig, dass du das sagst. Da können wir nämlich noch eine weitere Klammer schließen. Denn wir haben als Zugabe nach dem Elias-Verleih uns Frieden musiziert. Ja, und was ich... Ich durfte das auch dirigieren und was ich sehr schön fand, die Soli haben auch mitgesungen und mein Kollege, der Orchesterdirigent, hat auch mitgesungen. Der Knabe hat auch mitgesungen, der von der Knabenkantorei kam, der den Knaben gesungen hatte, hat auch am Schluss noch mitgesungen. Und die Streicher haben ja am Anfang lange Pause und haben dann auch mitgesungen. Das war, fand ich, sehr sehr witzige Erfahrung irgendwie, dass er plötzlich aus dem Orchester auch und ein paar von den Bläsern haben ja auch nichts zu tun, die beim Elias was zu tun haben, sind da ja gar nicht besetzt, die haben auch mitgesungen, also es war so mit singendem Orchester, es war so eine ganz ganz tolle Erfahrung. War
ich habe mal sagen lassen, dass die das an sich sehr gerne machen, dass auch einfach Orchesterleute gern mal mitsingen, auch ein Chorstück mitsingen oder so.
Warum nicht? Ja, andersrum ist immer ein bisschen schwieriger, ne? Da ist
drück jetzt mal dem Tenor schnell das Horn in die Hand, ja genau. Um gleich mal das extremste Beispiel zu finden.
Ja, genau. Ja, nee, genau. Also das war auch auf jeden Fall ein sehr schönes Dessert, was wir da hatten am Schluss.
Ja, klingt so. Klingt nach einer schönen, runden Sache. Auf jeden Fall. So wie unsere Folge eigentlich auch. Ist eine schöne, runde Sache.
Ja, jetzt ist sie eigentlich ganz rund, ne? Dann können wir jetzt eigentlich...
Und das Hauptthema war wieder mal herzerfüllend.
Ja.
Es ging einfach um einen der großartigsten Chorkomponisten meiner Meinung nach, die es bisher gab. Und das ist immer wieder schön.
So ist es.
Hat mich jetzt auch mal wieder auf andere Gedanken gebracht, weil ich durch eben meinen Wanderbildungsurlaub im oberösterreichischen Raum mich
gerade ganz
mit meiner Leidenschaft noch wesentlich intensiver auseinandergesetzt habe und jetzt auch erstmal wieder gemerkt habe, wie viel ich noch nicht wusste. Aber das ist ja auch das Schöne. Das ist ein lebenslanges Lernen. Das merkt man wieder mal und ja.
Vielleicht müssen wir auch noch mal eine Extraprobe vor Ort an Mendelssohn-Wirkungsstätten irgendwann mal machen. Das wäre es doch vielleicht auch.
Da kannst du auch mehrere Folgen draus machen.
Ja, auf jeden Fall.
Lass uns nach London fliegen.
Die große Birmingham. Mendelssohn-Pilgerreise nach Birmingham.
Also ich habe gelernt, es gibt jetzt auch ein sogenannter Roadcast.
Ein Roadcast? Okay. Naja, also dass man immer unterwegs quasi immer irgendwo sich die Mikrofone aufstellt und loslegt. Ja.
Ja. Das sind zwei Journalistinnen, die waren zusammen unterwegs auf den Spuren der italienischen Mafia und Spuren der italienischen Mafia vor allem auch in Deutschland. Und die sind natürlich zwischen Deutschland und Italien immer hin und her gereist und nannten das insgesamt einen Roadcast. Fand ich auch schön.
Ja.
Kleiner Tipp noch am Rand. Ich weiß gar nicht, ob ich den Roadcast beim Namen nennen darf. Ich mach's jetzt einfach. Mafialand nennt der sich. Der ist jetzt auch in der zweiten Staffel schon erschienen. Also von meiner Seite kleiner Tipp, wenn ihr jetzt in der Sommerpause nicht wisst, was ihr sonst hören sollt. Und wie ihr die lange Pause zwischen unseren Folgen überbrücken sollt, dann ist das eine Möglichkeit. Mafialand.
Ja, spannend.
Ja.
Aber immerhin machen wir keine Sommerpause. Zumindest keine dezidierte
Im Sommer Sommerpause. Nicht, das ist richtig.
So, lass uns hier auf jeden Fall jetzt noch ankündigen, dass ab jetzt wöchentlich Folgen kommen, nur damit das
Na klar. Von mir aus stündlich.
Stündliche Folgen, stündliche Updates aus dem Chor-Universum.
Ja. Ich war ja froh, dass wir uns noch gefunden haben, dass wir noch wissen, wie wir aussehen und
ist
auch schon mal viel wert.
Und halbwegs auch wieder reingekommen sind, wie das mit dem Podcast nochmal ging. Ne? Das,
Gott.
Ja, das.
Da hatten wir noch nie hohe Ansprüche, deswegen passt das schon.
Sehr feine Zuhörerschaft sieht das bestimmt anders. In diesem Sinne, war es mir eine große Freude, wieder mit dir, ich wollte gerade sagen, zu musizieren. Irgendwie ist ja auch eine Form von musizieren, podcasten. Und ich wünsche allen da draußen noch einen schönen Sommer, wenn ihr, wie ich jetzt auch, erst in die Sommerpause startet. Viel Freude. Wenn es bei euch schon wieder losgeht, dann viel Elan für alles, was wieder ansteht. Dir natürlich auch, lieber Robert. Und dann übergebe ich für die Schlussworte an dich.
Ja, ich schließe mich an. Vielen Dank. Wünsche euch auch allerseits einen schönen Sommer. Streamt fleißig, um die Zahlen auf euer richtiges Korrektiv zu bringen. Und aber unabhängig auch davon, streamt doch auch mal wieder, was euch am Herzen liegt. Ja, also vielleicht gibt's auch bei euch Phasen, wo ihr schon lange musikalisch oder auch sonst durch die Arbeitswelt, durch den Alltag entfernt habt von dem, was ihr von Herzen gerne hört, was euch auch einfach happy und glücklich macht. Nehmt doch jetzt die Sommerzeit dafür her, um sich da mal wieder komplett drauf einzulassen. Dabei ganz viel Spaß und dann schließe ich mit den Worten Schütz
und bis bald. Und halt, Moment, noch nicht abschalten. Wir haben da noch was für unsere nächste Folge und zwar...
Und zwar brauchen wir, wenn möglich, gerne wieder eure Mitarbeit. Wir werden uns das nächste Mal mit dem großen Überbegriff Rituale auseinandersetzen und würden uns da gerne an euch wenden und euch fragen, was sind eure Rituale vor einem Konzert, nach einem Konzert, während eines Konzertes. Rituale kann auch meinen sowas wie so kleine Macken oder so, dass man so gewisse Dinge einfach machen muss, weil man glaubt, dass dadurch das Konzert besser wird. Diese Frage geht nicht nur an alle Chormitglieder da draußen, sondern auch gerne an unsere Kollegschaft. Und auch, ja, auch alle anderen, die es hören und die vielleicht auch regelmäßig mit Konzerten zu tun haben, lasst uns wissen, was sind eure Rituale, eure Gewohnheiten, damit ihr euch für ein Konzert wohlfühlt und damit euer Konzert besonders gut gelingt.
Wir sind gespannt auf eure Einsendungen.
Ja, gerne einreichen an bekannten Stellen, entweder unter die Folge kommentieren oder an unsere Mailadresse, die da lautet, lieber Karl.
podcast@extraprobe.de.
So machen wir das. Und ansonsten vielleicht auch, wo wir unterwegs sind, Instagram, Facebook, unter die Beiträge kommentieren. Wir werden es finden. Vielen Dank.
Danke,
bis dann. Und jetzt nochmal die Trompete. Ja.